SRF 2 Kultur.
Die Sitzprobe. Man könnte ja dahinter den Jargon des Möbelfachverkäufers vermuten, aber Sitzprobe, das ist ein Ausdruck aus Oper und Musiktheater. Bei einer Sitzprobe kommen die Sängerinnen und das Orchester zum ersten Mal zusammen, sitzen zusammen und was sie bis anhin separat geprobt haben, wird nun zusammengefügt. Sitzprobe, das ist auch der Titel eines szenischen Konzerts, das heute Abend in Zürich Premiere hat. Dahinter steckt die Performerin und Komponistin Anna Traufer. Und was sie darunter versteht unter Sitzprobe, das hat sie Gabriela Kägi erklärt.
Man schaut diesem Ensemble zu, wie sie da sitzen, wie sie sich durch diese Partitur bemühen. Man hat oft das Gefühl, machen die das für sich, machen sie das für uns? Damit meinte ich eigentlich vor allem diesen Begriff Sitzprobe.
Sechs Musiker sitzen auf der Bühne. Ein Ensemble, eine Familie, ein geschlossener Kreis. Die siebte Person, eine Sängerin, sucht Anschluss. Nehmen die sechs sie auf? So der Faden des szenischen Konzertes von Anna Traufer, die Sitzprobe. Entwirf uns doch bitte einen Abend, so lautete der Auftrag an Sie vom Ensemble für Neue Musik Zürich. Im Entwurf, da steckt auch das Wort werfen drin, Anna Traufer.
Ja, die Spieler auf die Bühne werfen, den Spielern etwas aufs Notenpult werfen, nicht zu sehr vielleicht grübeln und zu lange über dem Notentext sitzen, sondern auch einfach etwas wagen und die Leute darauf ansetzen und schauen, was sie damit machen.
Ein Entwurf hat aber auch etwas Unfertiges, Vorläufiges. Ist das Ihre Idee?
Ja, ich merke zwar jetzt schon bei den Proben, dass ich wahnsinnig klar mir alles ausgedacht habe. Jeder Spieler hat Skizzen, wo er wann sein muss, wo er sich wie hinbewegen muss. Es ist eigentlich sehr kontrolliert. Ich habe auch gemerkt, dass ich Kontrolle haben will. In diesem Sinne ist der Entwurf, der ist schon sehr fertig in meinem Kopf. Was man will, muss man wollen.
Die Musik, die Anna Traufer schreibt, schafft mit sparsamen Klängen große Gefühle.
Ja, das ist die Kunst. Dieses Schwülstige, dieses Süffige, der Hang zur großen Harmonie, der in diesen ganzen Stücken steckt. Die Schwierigkeit, dass es nicht kitschig wird oder die Lust daran, es kitschig lassen zu werden, es ganz schlicht zu lassen und dem Zuhörer dabei offen zu lassen, wo er sich gerade befindet.
Normale, in Anführungszeichen, normale Instrumente gibt es ein paar. Klavier, Geige, Cello, Flöte, Klarinette. Aber Anna Traufer hat die Bühne gefüllt mit Gläsern, mit Sägen, die dann mal singen, mit Flaschen, Glockenspielen, Spieluhren. Es sieht fast aus wie in einem klingenden Trödelladen. Anna Traufer, die Sammlerin von Krimskrams und Klängen.
Ja, ich habe ein Riesenarsenal an Gläsern zu Hause. Ich habe meterweise Lochkarten für Spieluhren. Ich loche sehr gerne auch mal eine ganze Bach-Suite. Ich sammle auch Flaschen, die verschieden tönen beim Reinblasen.
Ob schon Anna Traufer ihre Musik und ihre Konzepte zu Hause in der stillen Stube entwirft, zum Teil auch am Klavier, hat sie doch stets die Musiker im Ohr, die das später aufführen werden. Und sie hat sie auch vor Augen. Das heißt, sie komponiert ihnen auch außermusikalische Anweisungen in die Partitur hinein.
Jeder im Ensemble hat einen Tick, einen visuellen Tick. Das wird fast wie ein Instrument behandelt, dieser Tick. Ist genau getimed zum Teil, wann kommen muss und wann nicht.
In welcher Art Tick?
Der Geiger ist zum Beispiel immer ein bisschen damit beschäftigt, ob er ein oder zwei Knöpfe seines Hemdes offen haben will oder zu. Oder der Pianist putzt sich immer zu die Schulterblätter von imaginären Staubpartikeln frei.
Und das sind Beobachtungen, die Sie gemacht haben bei Leuten im Leben, in der Welt?
Das sind Beobachtungen, die ich beim Ensemble gemacht habe.
Aber dann haben Sie sie neu verteilt?
Ich habe sie nicht neu verteilt, ich habe sie ein bisschen überspitzt.
Anna Traufer, abgepasst vor ihrem Probelokal. Und das wird sie heute Abend mit dem Kunstraum Walcheturm in Zürich vertauschen. Premiere für das Projekt Sitzprobe, heute Abend 21 Uhr.
SRF 2 Kultur, am Mikrofon Maya Brandli mit den Kulturnachrichten. Duden als Sprachpanscher des Jahres vorgeschlagen. Ausgerechnet der Duden ist ins Visier des Vereins Deutsche Sprache geraten. Die Organisation hat das Standardwörterbuch in ihre Vorschlagsliste zum Sprachpanscher des Jahres aufgenommen. Der Grund ist, Zitat, das gedankenlose Aufnehmen dummer Anglizismen, wie etwa Downloaden, Jobhopping oder Eyecatcher. Der Duden Verlag ließ dazu erklären, für die Enzyklopädie werde die Sprache nicht bewertet, man bilde objektiv den Sprachschatz der Gegenwart ab. Übrigens, auch der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble ist auf dieser Vorschlagsliste der Sprachpanscher anzutreffen, weil er sich stark gemacht hat dafür, dass an den EU-Konferenzen nur noch Englisch gesprochen werden soll. Landesbezeichnung als politisches Bekenntnis. Burma und nicht Myanmar heiße das Land, sagt Aung San Suu Kyi. Weil der Begriff Myanmar von der Militärjunta eingeführt worden sei und die Einwohner des Landes mit dieser Änderung nichts zu tun gehabt hätten, begründet die Friedensnobelpreisträgerin und Oppositionsführerin ihr Bekenntnis. Die aktuelle Regierung besteht vorderhand noch auf dem neuen Begriff Myanmar. Aung San Suu Kyi hat aber gestern am WEF, am World Economic Forum, deutlich gemacht, dass sie Staatsoberhaupt werden möchte. Berliner Mauer unter dem Hammer. 48 Teile der Berliner Mauer sind in Paris versteigert worden. Für insgesamt 730.000 Euro ging das komplette Set der 100 x 120 cm großen Betonfragmente gestern an einen Käufer, dessen Name nicht bekannt gegeben worden ist. Es handelt sich dabei um Mauerreste, die von verschiedenen Künstlern im Street-Art-Stil gemalt worden sind. Die Künstler, darunter Sol Levitt und Daniel Burren, haben mit ihren Werken die politischen Systeme auf beiden Seiten des antikapitalistischen Schutzwalles kritisiert, aber auch die Freude über den Fall der Mauer im November 1989 zum Ausdruck gebracht.
And the Oscar goes to.
Ja, denn diese Worte einmal zu hören, dazu den eigenen Namen, mal ehrlich, davon träumen doch alle Filmschaffenden. Die Oscars 2013, die Preisverleihung war doch schon. Ja und nein. Denn morgen, am Samstag, werden in Los Angeles die Student Academy Awards vergeben. Mit diesen Preisen, auch Studenten-Oscars genannt, zeichnet die Institution, die auch die goldenen Männlein vergibt, den begabten Filmemacher-Nachwuchs aus. Seit genau 40 Jahren übrigens. Aber das gab's noch nie. Gleich zwei Schweizer Talente unter den Preisträgern. Talkon Hamzawi, Absolventin der Zürcher Hochschule der Künste, wird in der Kategorie Bester ausländischer Film ausgezeichnet. Mauro Müller, der in New York Film studiert, ist mit einem Kurzfilm dabei. Ja, und wie sich das anfühlt, so ein Student-Oscar, das hat mir der 28-Jährige verraten, via Natel in L.A.
Ja, es ist immer noch ein bisschen surreal. Ich kann es noch nicht richtig fassen. Ich bin gerade ja eben in L.A. und es ist alles ein bisschen drüber und drunter hier.
Was passiert gerade mit Ihnen? Was stellt man mit Ihnen da an in L.A.?
Die Academy veranlasst da verschiedene Sachen für uns treffen. Mit verschiedenen Institutionen, unter anderem Sundance und Lionsgate.
Das sind große Filmfestivals auch.
Genau, einfach mit Vertretern des Films und auch für verschiedene Produktionsfirmen.
Wie lange sind Sie in L.A.?
Praktisch den ganzen Monat Juni.
Und Sie haben einen Termin nach dem anderen?
Ja, das Programm ist ziemlich voll.
Wen haben Sie denn schon getroffen?
Gestern habe ich so einen Spezialeffektmensch von Star Wars getroffen und dann der Kameramann von Martin Scorsese. Das heißt, ja, ziemlich illustrierte Leute, die wir da von der Academy treffen dürfen.
Sie haben einen Film gedreht, der ist 15 Minuten lang, ein Kurzfilm, Un Mundo para Raúl. eine Geschichte zwischen Macht und Ohnmacht, Arm und Reich. Es geht da im Wesentlichen um zwei Jungs. Ja, es ist eigentlich die Geschichte einer Demütigung, aus der der eine Junge, der eigentlich der Unterlegene ist, ja doch mit Würde herausgeht. Das ist ein heikles Sujet für das für uns eher prüde Amerika. Da betatscht der eine Junge den anderen. Haben Sie überhaupt sich Chancen ausgerechnet mit diesem Sujet?
Ich glaube, das Sujet ist auch sehr relevant für die USA, aber es wurde ja auch einen riesen Klassenunterschied gibt. Das heißt, die Leute hier verstehen das Thema sehr gut. Ich glaube, ja, deshalb hat das auch ein bisschen einen Nerv getroffen.
Wo haben Sie den Film gedreht überhaupt?
Ein bisschen außerhalb von Mexiko-Stadt, etwa eineinhalb Stunden in einer kleinen Stadt namens Cuautitlán.
Und warum haben Sie den Film auf Spanisch gedreht?
Die mexikanische Kultur fasziniert mich eigentlich sehr. Das heißt, ich bin mit einer Mexikanerin verheiratet und habe sehr viele Zeit in Mexiko verbracht und identifiziere mich sehr mit der mexikanischen Kultur. Und das Thema ist ja für mich sehr relevant, weil jedes Mal, wenn ich in Mexiko reise, sehe ich auch genau diesen Klassenunterschied.
Mauro Müller, wenn Sie mal ein bisschen träumen dürften, wie geht's denn jetzt weiter mit Ihnen?
Ich bin momentan in der Entwicklung an zwei Langspielfilmen, einen, den ich in der Schweiz machen möchte und einen nochmal in Mexiko. Das sind eigentlich die zwei nächsten Projekte. Und hoffentlich, ja, kriegen wir bald Finanzierung für diese beiden Projekte.
Und jetzt konkret mit diesem Preis, was erwarten Sie sich von dem Student Academy Award und von der Zeit da?
Ja, ich hoffe einfach ein bisschen in L.A. mein Network aufzubauen. Ich habe verschiedene Treffen mit Managern und Agenten und ich hoffe, da klappt irgendetwas.
Kriegen Sie dann auch richtig eine Oscar-Statue?
Nein, das ist der Studenten-Oscar ist eigentlich nur eine Medaille. Das heißt, es ist nicht eine richtige Statue, sondern eine Medaille.
Die dann allerdings in Gold, Silber oder Bronze. Welches Edelmetall Mauro Müller erhält, das entscheidet sich morgen bei der Verleihung der Student Academy Awards. Und dann der große Karrieresprung. Wir sprechen mit dem Schweizer Filmschaffenden Reto Caffi und seine Erfahrungen, nachdem er vor ein paar Jahren den Studenten-Oscar gewann. Gleich hier auf SRF 2 Kultur. Einen Monat lang L.A. herumgereicht im Olymp der Filmbranche, das erleben derzeit zwei Schweizer Nachwuchsfilmer. Talkon Hamzavi, Regisseurin, und Mauro Müller, Regisseur. Sie erhalten morgen die begehrten Studenten-Oscars, die Förderpreise der Academy of Motion, Picture Arts and Sciences, die auch die begehrten Goldstatuen verleihen. Erst wir Schweizer haben in 40 Jahren Verleihungsgeschichte insgesamt diesen Student Academy Award erhalten. Einer von ihnen ist eben Mauro Müller. Wie sich das anfühlt, hat er uns eben erzählt. Einer war auch Reto Caffi mit seinem Film Auf der Strecke. Das war vor 5 Jahren. Was er für Erfahrungen mit dieser Auszeichnung gemacht hat, hatte Maya Brändli erzählt.
Reto Caffi, die Gewinner, die Angehenden, werden eine Woche in Los Angeles herumgeführt. Das ist mit Ihnen auch passiert. Sie sind mit allen möglichen Leuten in Kontakt gebracht worden. Was war das für ein Erlebnis so im Nachhinein? Was hat das hinterlassen bei Ihnen?
Also das war ein wahnsinnig schönes Erlebnis, muss ich sagen. Und vor allem möchte ich auch einmal den Gewinnern gratulieren auf diesem Weg übers Radio. Also das freut mich natürlich extrem, dass gerade zwei Schweizer dieses Jahr mit dabei sind. Ich blicke da gerne darauf zurück. Das war eine sehr positive Erfahrung. Also es ist natürlich auch hat mit den Amerikanern zu tun, die einem wirklich das Gefühl geben, dass der Filmnachwuchs wahnsinnig geschätzt und auch gefördert wird. Also man wird da wirklich geboostet mit Fragen, mit Bewunderung, auch mit Lob. Also das ist, man kommt da sehr beschwingt nach Hause und hat auch wirklich viele interessante Leute getroffen.
Viel Aufmerksamkeit in Los Angeles, viel Hoffnung vielleicht auch, viel Ehre. Wie war die Landung dann später in der Schweiz? Ich würde es mal sagen, in der eher nüchternen Schweiz.
Also man merkt, in Amerika wird das wahnsinnig gepusht und bewundert und sehr positiv angesehen, und in der Schweiz oder auch in Deutschland wurde mir dann von außen zumindest sehr schnell bewusst, dass die Leute das eher so als Damoklesschwert sehen, als Druck auch. Also ich habe auch den Satz gehört, das muss jetzt ganz schwierig sein für dich, wo ich dann erstmal sehr überrascht war. Man kommt da, wie gesagt, in diesen positiven Wind zurück und trifft dann quasi so ein bisschen auf Skepsis. aber natürlich auch auf Freude und Lob. Aber in der Tat ist es dann so, oder es war für mich zumindest so, dass man sich dann zeitweise schon ein bisschen wie die schöne Frau fühlt, die allein an der Bar sitzt und sich ein bisschen beobachtet fühlt, aber niemand spricht einen an. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, ob die Leute denken, man ist jetzt plötzlich super busy oder ob sie vielleicht einfach abwarten, was da noch so kommt, dass man sich nochmal beweist. Aber es ist halt ein zweischneidiges Schwert. Also das ist und liegt meines Erachtens nach also wirklich in diesen Unterschieden zwischen Europa und jetzt auch Amerika, wie mit Erfolg umgegangen wird.
Sie beschreiben das Zurückkommen als ein Damoklesschwert. Einerseits dieser Erfolg, auf der anderen Seite stehen Sie alleine an der Bar. Was haben Sie aus dieser Situation gemacht?
Bei mir war das konkret, war da die Hoffnung, dass konkrete Drehbuchangebote kommen, also dass man auch ein Projekt vorgelegt kriegt, bei dem man einsteigen kann als Regisseur, wo man also quasi diese lange Entwicklungsperiode überspringen könnte. Das war leider nicht der Fall bei mir und hat mich dann ein bisschen enttäuscht, weil ich eigentlich am liebsten einen Film nach dem anderen gedreht hätte.
Sie haben ja nicht nur diesen Oscar gewonnen, Sie haben ja ungefähr 30 Preise gewonnen, auch in Europa. War das anders mit diesen Preisen als mit dem Oscar?
Also ich habe dadurch eigentlich gemerkt, dass man bei jedem Film immer wieder bei Null anfängt. Das ist so mein Fazit, dass man wirklich bei sich anfängt wieder und quasi wieder von vorne überlegen muss, was will ich als nächstes machen, worauf habe ich Lust, was möchte ich erzählen. Und das ist eigentlich auch richtig so, denke ich. Nur wenn man in seinen Rummel drinsteckt von jetzt irgendwie 50 Preisen oder noch mehr, dann dauert es natürlich eine Weile, bis man das erstmal realisiert und bis man wirklich quasi ad acta legt, dass da von außen irgendwas reintröpft. Insofern kann man da jedem nur raten, immer wieder sofort nur bei sich selber zu schauen, wie es weitergeht.
Sie sind jetzt in Köln und sind an einem nächsten Film. Woran?
Das Projekt, an dem wir arbeiten, das wird eine Komödie. Das machen wir zusammen mit dem ZDF, eine Kinokoproduktion. Und wir hoffen sehr, dass wir das im nächsten Jahr drehen können. Es geht um einen Scharlatan im Esoterik-Zirkus.
Klingt doch gut. Reto Caffi und seine Erfahrungen nach dem Student Academy Award. Freuen wir uns mit den beiden diesjährigen Gewinnern aus der Schweiz und drücken die Daumen, dass die schönen Frauen an der Bar dann auch angesprochen werden. Abschalten. Vielleicht ist das etwas, was Sie in den Ferien gut können. Andere können das überhaupt nicht. Zu diesen anderen gehören Manager. Und die hat sich der Schweizer Autor Martin Suter, Sie wissen das sicherlich, jahrelang genüsslich vorgenommen in seinen Kolumnen. Jetzt schickt er sie, die Manager, in die Ferien oder vielmehr tut dies das Casino Winterthur. Sie schickt Suters Figuren an den Strand. Abschalten. So heißt die neueste Produktion. Gestern Abend war Premiere. Barbara Peter war für uns dabei. Ja, Barbara, Manager in den Ferien und dann auch noch am Strand mit dem Befehl abzuschalten. Kann das gut gehen?
Natürlich nicht. Und das ist ja auch genau der Witz so. Man könnte auch sagen, es ist gut so, weil da ergibt sich dann auch Stoff. Also man sieht wirklich ein Ehepaar am Strand und sie befiehlt ihm jetzt endlich mal abzuspannen. Entspann dich mal. Also wenn man das als Befehl hört, kann man sich ja vorstellen, wie schlecht das geht. Also das klingt dann in etwa so.
Seit 4 oder 5 Jahren keine Ferien. Oder nicht das, was ich unter Ferien verstehe. Das totale Abschalten. Ohne in der Nacht aufzuschrecken, weil du denkst, du hättest den Wecker überhört. Ohne aber wirklich, um im äußersten Notfall auf dem Handy erreichbar zu sein. Um dann selber 2-mal am Tag im Büro anzurufen.
Kommt uns gar nicht bekannt vor. Wer Martin Suters Kolumnen kennt, der weiß ja, dass er mit den Herren Managern, ein paar Damen sind sicher auch dabei, dass er ganz schön hart ins Gericht mit ihnen geht. Barbara Peter, passiert das im Casinotheater auch?
Jein. Also sie werden natürlich ziemlich vorgeführt, das ist ja klar. Es wird zum Beispiel dauernd von Quality Time gesprochen. Also da in den Ferien, also mit den Kindern Quality Time. Das besteht dann aber darin, dass sie auf Kommando zum Federballspielen antreten müssen. Und da hat der Herr dann auch wirklich eine Trillerpfeife, die er betätigt, um die hinzukommandieren. Also man kann sich in etwa vorstellen. Der spielt eigentlich nur Ferien, dieser Manager, der da die Hauptfigur ist. In Wahrheit will er auf seiner Liege liegen und sich neue Strategien für seinen Laden ausdenken. Und es ist ja klar, dass der Mann da immer saurer und die Frau immer saurer und saurer wird. Und dazwischen gibt es Rückblenden. Man sieht dann und hört den Göttergarten, wie er sie in der Firma benimmt. Und das erklärt dann auch so einiges.
Ich mache mir ein wenig Vorwürfe. Denn wer sonst soll mir Vorwürfe machen? Ich bin der Boss. Frau Scheppi lässt sich nichts anmerken.
Guten Morgen.
Das sagt sie ohne Ironie, soweit ich das beurteilen kann.
Sigmund Tischendorf, der einen CEO gibt, wie er in Sutters Büchern steht.
Barbara Peter, wir haben es schon angetönt. Es handelt sich um einen Abend basierend auf Sutters Kolumnen. Was passiert denn nun auf der Bühne?
Also es ist eine Strandszenerie, also richtig quietschbunt, wie man sich das vorstellt, kitschig mit einer Fototapete. Es gibt auch Liegen und es gibt bunte Drinks und es gibt eine Menge Sand und wer in der ersten Reihe sitzt, kriegt da auch was ab. Also das nur so dazu gesagt. Und dazwischen gibt es Blenden ins Büro. Also es ist kein in sich geschlossenes Stück, sondern es ist eher eine Art eine Szenencollage, mal in der Badehose, mal im Businessanzug. Das switcht relativ schnell hin und her. Das sind 3 Männer und 2 Frauen, die das machen und die ziehen sich dann auch öfter um.
Das klingt nach Effort. Wo ist denn der Spaß dabei?
Naja, also es ist so. Die Texte, die sind Fluch und Segen, weil die sind natürlich sehr pointiert. Also umsonst hatte diese Business Class nicht so einen riesigen Erfolg. Das hat man wahnsinnig gerne gelesen. Und diese Texte sind dann jetzt in diesem Abend drin. Man zollt den großen Respekt, man rührt die nicht an. Das ist ja auch verständlich, das hat was mit dieser Qualität zu tun. Aber sie sind auch ein Korsett. Das heißt, so richtig, richtig zum Leben erweckt werden können diese Texte nicht. Diese Sprache ist zu clean. Es sind immer vollständige Sätze, es ist immer perfekt. Und wer spricht schon in der Strandliege in vollständigen Sätzen? Die Schauspieler können nicht so richtig von der Leine. Ich habe ein bisschen an angezogene Handbremse gedacht. Das ist total schade, weil sie eigentlich in die Vollen gehen würden. Andererseits kann man aber auch sagen, wenn man ein Suter-Fan ist und diese Texte liebt, dann kriegt man die auch zu hören.
Abschalten, die Business Class macht Ferien. Das Stück läuft morgen und Sonntag wieder im Casino-Theater in Winterthur. Die Lage in der Türkei, natürlich vor allem in Istanbul, die NZZ und die FAZ machen ihre Feuilletons heute groß auf damit. Ebenso die Süddeutsche, sie hat die Türkei auf Seite 3, Maya Brändli.
Ja, es ist ganz interessant, wie unterschiedlich die 3 Zeitungen ihre Akzente legen. Die NZZ rückt die Zivilgesellschaft, vor allem die Istanbuler Kulturschaffenden dann ins Zentrum. Sie zeigen zum Beispiel der türkische Komponist und Pianist Fasil Say, der gerade vor Gericht gewesen ist, weil er sich nicht ganz religionskonform verhalten hat. Er unterbricht ein Klavierkonzert um 9 Uhr wie alle anderen Demonstranten in der Stadt auch und schlägt damit irgendwelchen Löffeln und Gabeln auf Tassen. Das muss eine riesen Protestsymphonie sein in Istanbul. Die NZZ zeigt auch andere Beispiele, zum Beispiel ein Fernsehteam, das eine Crew ist eines beliebten türkischen Fernsehserie, die geschlossen in diesem Gezi-Park bleiben. Das sind alles so Demonstrationen von Kulturschaffenden, die da wirklich jetzt ganz gehäuft zutage treten. Die FAZ nimmt etwas ganz anderes ins Blickfeld, und zwar die Auflösung der Fronten zwischen den religiösen und den säkularen Bürgern und Bürgerinnen Istanbuls. Sie berichtet von einem Imam, der Demonstranten in seine Moschee hineingelassen hat, die verletzt worden sind, als die Polizei sie eingekesselt hat und sie mit Gas und anderem angegriffen hat. Und die FAZ beschreibt dann hier, wie diese Geste die Fronten in Istanbul sehr aufgeweicht hat. Die Süddeutsche, und das hat mir jetzt vor allem von der formalen Idee her sehr gefallen, hat die Lawine als Ausgangsbild genommen und eine Lawine, die unaufhaltsam ins Rollen gekommen ist und die sich aus kleineren und größeren Steinchen zusammensetzt. Der Autor des Artikels hat dann diese Steinchen einzeln unter die Lupe genommen und dann insgesamt ein sehr, sehr eindrückliches Bild gezeichnet von dieser aufregenden, tränenreichen, humorvollen, explosiven, rebellischen Lage in Istanbul.
Maya Brändli, ein anderes Thema ist Ihnen noch bei der Lektüre ins Auge gestochen, eine eidgenössische National- und Ständeratsdebatte.
Ja, eine urschweizerische Debatte in der NZZ, die sich für mich, obwohl sie wahrscheinlich ernst ist, wirklich wie eine Realsatire präsentierte. Und zwar geht es um die Swissness-Frage. Wo Schweiz draufsteht, da soll auch Schweiz drin sein. Also vom Slogan her ist da ja schon einiges klar. Aber das Problem jetzt in dieser Debatte ging um die Kühe, um die Schweizer Kühe, Schweizer Hühner, Schweizer Lämmer und deren Produkte. Wo darf da Schweiz draufstehen? Bei der Frage des Fleisches, da war er sich National- und Ständerat einig. Da ist der Herkunftsort der Tiere entscheidend. Das klingt dann so. Herkunftsort ist der Ort, an dem, Zitat, die Tiere den überwiegenden Teil ihres Lebens verbracht haben. Soweit mal so klar. Nicht einig waren sich die beiden Kammern dann bei den Produkten der Tiere, bei den Eiern der Hühner und der Milch beispielsweise. Der Nationalrat meinte, Schweiz oder Nicht-Schweiz, das hängt davon ab, wo das Tier aufgezogen worden ist. Der Ständerat sagte falsch, Schweiz oder Nicht-Schweiz, das hängt davon ab, wo das Tier gehalten worden ist. Und da scheint dann einem Ständerat der Kragen geplatzt zu sein und er hat ein Plädoyer ins Feld geführt für mehr agronomisches Verständnis. Seiner Meinung nach wäre es seltsam, Zitat, wenn bei einem Huhn, das als 18-wöchige Legehenne in die Schweiz eingeführt wird und dann Eier zu legen beginne, diese Eier trotz vollständig helvetischer Produktion nicht als schweizerisch gelten, aber nach dem Schlachten des Huhnes anderthalb Jahre später dessen Fleisch den Schweizer Pass bekäme. Also bei so viel Huhn- und Ei-Fragen war ich dann auch etwas ratlos.
Und nachlesen können Sie das in der NZZ. Ein Bestseller, das ist Fluch und Segen zugleich. Alle Welt wartet und erwartet natürlich den nächsten großen Wurf. Chris Cleave, ehemaliger Journalist beim Guardian, er erlebte vor 5 Jahren Bestsellerfreuden mit dem Roman Little Bee. Nun wird man sehen, bei Cleaves neuestem Buch Gold. Ein Blick hinter die Kulissen des Spitzenrad-Rennsports. Der Buchtipp von Literaturredaktorin Lucia Stettler.
Zoe und Kate. Beste Freundinnen und ärgste Rivalinnen. Schon seit der Kindheit trainieren sie gemeinsam auf der Rennbahn. Vom Typ her sind sie total gegensätzlich. Zoe eine labile, schwierige Person, die sich immer wieder auf unselige Männerbeziehungen einlässt. Kate hingegen wirkt eher bodenständig, kommunikativ. Sie ist verheiratet und muss ein schweres Schicksal meistern. Ihre kleine Tochter leidet an Leukämie. Beide Frauen, Zoe und Kate, lieben ihren Sport. Nirgends fühlen sie sich so ungebunden und frei wie auf dem Rennrad.
Das Herz schlug einem bis zum Hals. Adrenalin schärfte die Sinne. Sie wurden noch schneller. Zoe grinste in den Wind. Das war Radrennen in seiner reinsten Form.
Zoe und Kate haben ein großes Ziel: olympisches Gold in London. Aber kurzfristig ändert das Olympische Komitee seine Regeln und bestimmt, nur eine Sportlerin pro Land darf an den Start. Für den Trainer eine schwierige Herausforderung. Wem soll er die Chance geben? Zoe oder Kate? Soll er eine Münze werfen oder ein Qualifikationsrennen durchführen? Oder wird eine freiwillig zurückstehen? Aus dieser brisanten Konstellation baut Chris Cleave geschickt seine Geschichte. Er arbeitet die Konflikte psychologisch überzeugend heraus und stellt ganz grundsätzliche Fragen. Was zählt eigentlich im Leben? Macht es Sinn, die Beziehung zur besten Freundin aufs Spiel zu setzen, nur um allenfalls eine Medaille zu gewinnen? Chris Cleave sagt selber, dass er es liebt, in seinen Büchern Grenzen auszuloten.
I go to the edge of the human experience because the people who live there can tell us interesting things about our own lives closer to the center.
Es ist genau so. Ich gehe ans äußerste Ende der menschlichen Erfahrung. Denn Leute, die sich in diesen Extremen bewegen, können uns interessante Informationen über unser eigenes Leben geben, das eher in der Mitte stattfindet. Spitzensportler sind die extremsten Menschen, die ich je getroffen habe. Sie können nur gewinnen, wenn alle anderen scheitern. Darin besteht ihr Job. Das ist krass.
They have a job where, in order for them to succeed, everybody else must fail. It's hardcore.
Man spürt beim Lesen von Gold, dass sich Chris Cleave intensiv mit dem Radrennsport beschäftigt hat und auch selber körperliche Torturen in Kauf nahm. 2 Jahre lang unterzog er sich einem intensiven, harten Training. Dieser zum Teil gnadenlose Blick hinter die Kulissen macht einen großen Reiz der Lektüre aus und weckt ein bisschen die Schadenfreude. Wie viel bequemer sitzt man doch in einem weichen Polstersessel als auf einem harten Fahrradsattel.
Gold, der Roman von Chris Cleave, ist erschienen bei DTV.
100 Sekunden Wissen.
Und haben Sie heute früh schon gelacht? Naja, so vielleicht nicht. So fies, so unvergessen. Larry Hagman alias J.R. Ewing. Der Prototyp des sardonischen Lachens, also höhnisch und gemein. Sardonisch. Über die Ursprünge dieses ganz und gar nicht lustigen Lachens Angelika Schett.
Das sardonische Lachen scheint direkt aus der Hölle zu kommen.
Wer es hört und sieht, dem sträuben sich zurecht die Haare. Kein Wunder, wenn man sich an den Ursprung dieses Gelächters erinnert. So erzählt eine Legende, dass dieses Lachen seinen Ursprung in Sardinien hat. Hier verpasste einst die Urbevölkerung sterbenden giftige Kräuter, um sie lächelnd ins Jenseits zu befördern. Forscher auf Sardinien fanden eine Pflanze, deren Gift Muskelkontraktionen auslösen und solch ein grimassenhaftes Lachen bewirken kann. Der röhrige Wasserfenchel ist gemeint, den bereits die Römer kannten. Sie tauften das unglückselige Kraut Risus sardonicus. An dieses bittere Lachen knüpft sich noch eine andere, erschreckende Geschichte. Kulturanthropologen berichten von einem besonderen Tötungsritual der alten Sardinier. Bei antiken Geschichtsschreibern lasen sie, dass schwache ältere Leute mit dieser Pflanze vergiftet wurden. Und nicht nur das. Nach Verabreichung des Gifts stieß man die hilflosen Menschen von einem hohen Felsen oder prügelte sie zu Tode. Eine Vermutung nur ist, dass die Phönizier, die ab dem 9. Jahrhundert vor Christus Sardinien belagerten, die Grausamkeit dieses Lachens den Verurteilten zukommen ließen. Da hieß es dann, lachend in den Tod. Jenseits des ekligen Krauts war das sardonische Lachen bereits im antiken Griechenland bekannt. Odysseus lachte es in der Odyssee, als er von einem Freier seiner Penelope mit einem Kuhfuß beworfen wurde. Als Bettler verkleidet, wich Odysseus dieser Attacke erfolgreich aus. Den eigenen Schmerz mit grimmigem Hohn lachend zu übertünchen, dieses sardonische Lachen hat sich offenbar seit der Antike bis heute gehalten.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.